Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
eine Frau, die Sie aus der ersten Reihe der Politik kennen, die Sie da aber nicht mehr finden, weil sie die Reißleine gezogen hat. Katja Suding, die frühere Vizefraktionschefin der FDP im Bundestag, Landeschefin ihrer Partei, damals in Hamburg. Heute wieder das, was Sie auch vor der Politik waren, nämlich Kommunikationsberaterin. Frau Suding, schönen guten Tag nach Hamburg.
Guten Tag, Herr Frenzel. Hallo.
Reißleine habe ich gesagt, weil es hier auch in großen roten Buchstaben vor mir steht. Das ist der Titel Ihres Buches, in dem Sie erzählen, wie Sie sich im Politikbetrieb verloren haben und dann glücklicherweise auch wiedergefunden haben. Darüber werden wir sprechen in dieser Radiostunde. Es gab ja auch gerade genug weitere Anlässe, darüber nachzudenken, wie verträglich der Politikbetrieb eigentlich ist für die Menschen, die darin arbeiten. Aber wir schauen natürlich wie immer auch auf die Tagesagenda. Und da bin ich jetzt bei den männlichen Gästen immer verlockt, diese alte Helmut-Schmidt-Frage zu stellen. Haben Sie gedient? Das erübrigt sich ja in Ihrem Fall, vermute ich mal. Aber ich hätte eine andere. Haben Sie jemals?
Aber tatsächlich gehe ich nächste Woche auf eine einwöchige, das ist sowas wie eine Wehrübung, also so eine Infoveranstaltung. Ich gehe eine Woche nach Munster in die Panzertruppenschule und gucke mir das mal alles ganz genau an.
Ach, das sehen Sie, ich sage das einfach so und denke, Sie müssen sagen, nein, einfach nicht. Aber das heißt, Sie werden in gewisser Weise dienen.
Ja, also wir werden da sogar, es gibt ein feierliches Gelöbnis, wir werden für diese Woche als Oberleutnant eingestuft und kriegen richtig Einblick in die Strukturen und Funktionen der Bundeswehr.
Mhm. Die Vermutung liegt nahe, dass Sie das jetzt auch entschieden haben aufgrund der Situation, wie sie ist, der Krieg in der Ukraine, oder war das schon länger gehegter Gedanke?
Das war schon länger. Eigentlich wollte ich schon im letzten Mai machen. Da ist es aber Corona-bedingt ausgefallen und ich darf es jetzt in diesem Jahr nachholen.
Okay. Ihre Antwort ist viel interessanter als die zweite Frage, die ich Ihnen eigentlich stellen wollte. Die wäre nämlich gewesen, haben Sie jemals Tennis gespielt?
Ja, auch tatsächlich. Okay. Also jetzt nicht besonders gut, aber ich finde es ein toller Sport, macht mir Spaß und kann sich schön verausgaben, auch wenn da bei mir, was die Technik angeht und die Fähigkeiten, noch sehr viel Luft nach oben ist.
Diese Frage ist ausgelöst. Diejenigen, die Nachrichten verfolgt haben, mögen das vielleicht ahnen durch einen gewissen Boris Becker, der ja, ich weiß nicht, ob es bei Ihnen so war, der Auslöser auch für viele war, überhaupt diesen Sport erst zu entdecken.
Ja, damals Boris Becker und Steffi Graf, das war natürlich wahnsinnig. Wir haben natürlich alle vor dem Fernseher gehockt und uns die Spiele angeguckt und sind dann rausgegangen, teilweise auf die Straße und haben Tennis gespielt.
Mhm. Tja, Boris Becker, der Mann, der heute deshalb Thema ist, weil er eventuell ins Gefängnis muss. Auch das auf unserer Themenliste heute hier mit Katja Suding. Ich freue mich, dass Sie da sind in Hamburg und ich freue mich, dass Sie dabei sind, die Sie uns heute zuhören. Ich weiß nicht, was für einen Bundeskanzler wichtiger ist, was Jürgen Habermas sagt oder was der ARD-Deutschland-Trend sagt. Das sind in jedem Fall tendenziell entgegengesetzte Aussagen heute. Jürgen Habermas, der Philosoph, schreibt zwei sehr interessante Seiten in der Süddeutschen Zeitung unter der Überschrift Krieg und Empörung und verteidigt darin auch unter anderem den Kurs von Bundeskanzler Scholz in der Ukraine-Frage, die, Zitat, umfassend informierten Abwägungen, auf denen Scholz zu Recht besteht, schreibt Habermas. Der Deutschland-Trend, der zeigt dagegen eine wachsende Unzufriedenheit, insbesondere eben mit dem Bundeskanzler, mit Olaf Scholz in der Krisenlage. Und da ist ja ein Stichwort immer wieder die Kommunikation. Katja Suding, wem sind Sie in Ihrer Beobachtung denn näher, Habermas oder den Umfrageergebnissen?
Also wenn ich Herrn Habermas richtig verstanden habe und auch die Umfrage da richtig interpretiere, geht das ja beides zusammen. Also Herr Habermas sagt ja zu Recht, dass in der Frage, ob schwere Waffen geliefert werden sollen und welche und wie das alles funktionieren kann, dass das keine einfache Frage ist und dass man da natürlich Abwägung treffen muss, dass man sich natürlich überlegen muss, wie groß ist dadurch das Risiko, möglicherweise einen Dritten Weltkrieg auszulösen. Wie schaffe ich es, mich mit meinen alliierten Partnern abzustimmen? Wie geht das überhaupt einher mit den Beständen an schweren Waffen, die wir überhaupt in der Bundeswehr haben? Das sind ja alles Fragen, die man natürlich zu Recht ganz sorgfältig abwägen muss. Das ist ja gar keine Frage. Und was aber, glaube ich, die Umfrage oder die fallenden Umfragewerte für Herrn Scholz nochmal signalisieren, ist, dass sich viele Bürger einfach nicht mitgenommen fühlen bei diesen Überlegungen. Also Herr Scholz kommuniziert einfach nicht. Er lässt uns ja gar nicht teilhaben. Und wenn, dann ist es eher eine sehr irreführende Kommunikation. Also was haben wir alles gehört in den letzten Wochen, warum keine schweren Waffen geliefert werden können? Weil die Ukraine angeblich gar nicht damit umgehen können, weil sie nicht drauf geschult sind, weil wir die Waffen nicht haben, weil angeblich die Abstimmung mit unseren Partnern das nicht zulassen wird. Also wir haben ja so viele Begründungen gehört mit dem Ergebnis, dass gestern, vorgestern im Bundestag ja doch beschlossen wurde, ja, ein schweres Gerät zu liefern. Also das ist natürlich eine völlig unklare Situation in einer Lage, in einer Situation, wo Menschen sich natürlich auch eine klare Führung, eine klare Kommunikation wünschen, weil sie auch Angst haben zu Recht.
Mhm. Ihr Job ist ja heute wieder die Kommunikationsberatung. Als ehemalige Hamburger FDP-Chefin kennen Sie ja diesen Olaf Scholz natürlich auch aus näherer, ja, Beobachtung von früher. Was würden Sie sagen, kann man sich die Beratung da sparen? Er ist, wie er ist?
Ja, ich glaube schon, dass er ist, wie er ist. Und ich bin da vielleicht auch weniger überrascht als manche andere, weil ich ihn, wie gesagt, seit 2011, seitdem er erster Bürgermeister in Hamburg war, sehr gut kenne. Ich war derzeit ja Abgeordnete in der hamburgischen Bürgerschaft. Und auch da hat er es tunlichst vermieden, klar zu kommunizieren. Also wie oft hat er da auf Antworten nach auch schwerwiegenden Fragen lediglich gesagt, wir kümmern uns schon und das muss jetzt hier mal reichen. Haben Sie einfach mal Vertrauen. So, damit ist er in den Hamburger Medien oft durchgekommen. Das geht aber natürlich als Bundeskanzler nicht. Da ist zu Recht eine Erwartungshaltung, dass Herr Scholz sich erklärt. Und das gilt ganz besonders in einer so krisenhaften Situation, in der wir jetzt sind.
Ein anderer hat sich erklärt, der auch übrigens in den Umfragen sehr viel besser wegkommt, obwohl er eigentlich in der Sache nichts anderes sagt, nämlich Robert Habeck, der gestern Abend im Fernsehen ja auch über die eigene Performance, also die der Regierung, gesprochen hat, nämlich folgendermaßen.
Natürlich muss man zugeben, dass die Berichterstattung jetzt in den letzten Tagen und Wochen nicht berühmt war für uns, dass wäre albern, darüber hinwegzureden.
Also sagt Habeck, aber das Interessante ist ja schon, er ist ja letztendlich auch derjenige, der die ganze Zeit eigentlich die Abwägungen darstellt. Gar nicht so sehr anders, wenn man sich den Wortlaut anguckt, als an Olaf Scholz. Was macht der eine richtiger, was macht der andere falsch?
Ja, der eine kommuniziert und der andere tut es eben nicht. Und es geht eben nicht immer nur darum, am Ende die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das scheint Olaf Scholz irgendwie zu glauben, dass wenn am Ende irgendwo eine Entscheidung steht, die aus seiner Sicht gut und abgewogen ist und vielleicht sogar auch richtig ist, das ist ja jetzt erstmal völlig unabhängig davon, dann entbindet ihn das aber nicht von der Pflicht, auch zu erklären. Wir leben immerhin in einer Demokratie, wo das Handeln unserer Abgeordneten und der von ihnen gewählten Regierung einfach erklärungsbedürftig ist.
Mhm. Sie sind ja politisch in dem Sinne nicht mehr aktiv, aber natürlich FDP-Mitglied. Ich vermute mal, das Ganze lässt Sie auch in dieser ganzen Ampel-Performance nicht ganz kalt. Wer so ein bisschen jetzt am Rande steht, ist Ihre FDP.
Naja, man kann ja nicht sagen, dass die FDP, die immerhin mit Christian Lindner den Finanzminister stellt, dass wir da am Rande stehen. Ich glaube, wir sind da, gerade was jetzt auch das Sondervermögen angeht, was auch viele andere Punkte angeht, die jetzt zu regeln sind, stehen wir natürlich im Mittelpunkt. Also es geht am Ende ja immer um Geld und es geht im Moment um sehr viel Geld und deswegen stehen wir dann natürlich selbstverständlich im Mittelpunkt.
Okay, ja, ich habe gerade so auf diese Umfragenbalken geschaut und da hatte ich den Eindruck, in der Wahrnehmung der Leute offenbar nicht, die nehmen jetzt die FDP nicht so als den zentralen Player wahr.
Ja, also wenn ich das richtig vor Augen habe, sind die Umfragewerte von Christian Lindner noch besser als die von Olaf Scholz. Aber das sind Momentaufnahmen, darum geht es mir auch gar nicht.
Ja, das ist ja sowieso genau diese Umfrageschielerei. Wahrscheinlich sollte man sich das im Moment auch sparen. Ich meine, wenn wir auf Umfragen schauen, da gab es noch in dieser Woche eine Umfrage im Auftrag von RTL, die eine große Mehrheit hinter dem Kurs von Olaf Scholz weiß. Also in der Sachfrage, die Zurückhaltung, die zumindest bis dato dann noch galt bei der Bereitstellung von schweren Waffen. Aber wahrscheinlich ist auch das politische Führung, dass man sich da nicht verrückt machen lässt. Das wäre wiederum ein Punkt Olaf Scholz. Also diese Ruhe, die er ausstrahlt und sagt, er hat es ja auch in einem Interview gesagt, nur weil jetzt hier und da irgendjemand was fordert und ich dem nicht nachkomme, heißt das noch lange nicht Führungsschwäche.
Ja, das sehe ich ein bisschen anders, weil es ist eben nicht so, dass ich als Bundeskanzler in einer Demokratie mich einfach der Kommunikation und der Erklärung verweigern kann. Und das scheint Olaf Scholz etwas zu verwechseln. Das eine ist, mit Bedacht und in Ruhe zu entscheiden. Ja, das ist gut, wenn man das tut, aber man muss die Bürger eben auch mitnehmen. Dazu haben sie auch ein Anrecht. Und dass Menschen nervös werden, wenn sie nicht mehr verstehen, warum vor 3 Wochen das galt, vor 2 Wochen jenes, vor einer Woche wieder was anderes. Und jetzt sich das Blatt wieder komplett gewendet hat. Da haben Menschen natürlich Angst und sind unsicher. Und auch seine nebulösen Aussagen zu einem drohenden Atomkrieg, ja, das kann man ja nicht einfach so hinstellen. Also entweder gab es dann eine konkrete Drohung, da muss ich es aber irgendwie auch klar machen und dann hätte es auch viel früher passieren müssen. Oder ich spare mir so einen Satz einfach. Aber das einfach mal so nebulös dahinzustellen und sich dann wieder aber aus der Kommunikation zurückzuziehen und es dann auch gar nicht mehr aufzugreifen, das verunsichert Menschen natürlich.
Tja, ich meine, in gewisser Weise hat Lavrov nachgeliefert, ne? Also diese Atomdrohung dann 2-3 Tage später in einem Interview im russischen Fernsehen nicht direkt ausgesprochen, sondern auch als Befürchtung geäußert, aber war natürlich irgendwie hintenrum dann die Drohung.
Ja, aber es ist alles kein rundes und stimmiges Bild, was da im Moment insbesondere Olaf Scholz abgibt. Und ich würde mir wirklich wünschen und auch an ihn appellieren, dass er da seine Verantwortung als Bundeskanzler, die sich eben nicht nur darin erstreckt, ruhig und besonnen und abgewogen Entscheidungen zu treffen, sondern eben auch in die Kommunikation mit den Menschen zu gehen. Mhm. Da hat er noch Nachholbedarf.
Er ist ja noch nicht so lange im Amt, schauen wir mal, und er ist auch gerade noch unterwegs.
Aber unerfahren ist er nun bei weitem auch nicht. Also.
Aber in gewisser Weise, ich dachte gerade die ganze Zeit, viele dieser Beschreibungen, die wir da gerade machen, hätten natürlich auch auf seine Vorgängerin so getroffen.
Ja, vielleicht nicht ganz so extrem. Auch da habe ich mir manchmal andere und klarere Worte gewünscht, aber man darf eben nicht vergessen, dass wir jetzt gerade auch mit dem russischen Überfall auf die Ukraine in einer ganz dramatischen Lage sind, die insbesondere eine klare und eine offene Kommunikation erfordert.
Wie geht es der Bundeswehr? Darüber hat der Bundestag heute Morgen debattiert. Auf der Tagesordnung ist das Ganze, weil die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högel, ihren jährlichen Bericht vorgelegt hat und auch da die Zeitenwende bemühen musste.
Der entsetzliche Krieg in der Ukraine verändert alles. Für die Soldatinnen und Soldaten bedeutet es, dass es ernst werden kann, dass es schnell gehen muss und dass sie immer einsatzbereit sein müssen. Die Bündnis- und Landesverteidigung, die seit 2014 höchste Priorität hat, wird jetzt sehr konkret.
Eva Högel hat das gesagt im Bundestag heute Vormittag, die Wehrbeauftragte des Bundestages, SPD. Mein Gast ist die Kommunikationsberaterin, Autorin und frühere FDP-Politikerin Katja Suding. Frau Suding, wenn man das heute hört, das klingt alles so selbstverständlich und irgendwie wissen es jetzt alle natürlich auch besser. Wir hätten die Bundeswehr nicht so stiefmütterlich behandeln dürfen. Ist gute Politik die Politik, die sowas vorher erkennt?
Ja, natürlich. Und ich glaube auch, dass Eva Högel nicht ganz recht hat, wenn sie sagt, dass der Ukraine-Krieg jetzt alles verändert. Natürlich ist es eine neue Lage, ganz klar. Aber diesen Bericht über unsere Bundeswehr, den bekommen wir ja seit vielen Jahren jährlich vorgelegt. Und der offenbart ja schon seit langem ganz eklatante Mängel in der Ausrüstung der Bundeswehr. Deswegen ist das ja so gesehen nicht neu. Und ja, natürlich.
Neu ist in dem Sinne, dass man sie halt braucht, im Zweifel, diese Bundeswehr. Ich glaube, früher sind viele drüber hinweggegangen und haben gesagt, ja, das ist ärgerlich, vor allem angesichts des Geldes, das ja trotzdem dafür ausgegeben wurde. Aber eben auch, ja, zu vernachlässigen, weil im Zweifel, genau, es brennt halt nicht und es sieht nicht so aus, als würde es bald brennen. Also ist es okay, dass die Feuerwehr gerade nicht bereift ist.
Ja, also ich glaube, so einfach kann man sich es auch nicht machen, weil natürlich schafft man Frieden auch damit, dass man ein gewisses militärisches Drohpotenzial auch vorweisen kann. Das mag ja erstmal auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen paradox erscheinen, aber wenn bekannt ist, und es war ja bekannt, dass die Bundeswehr nur bedingt einsatzfähig ist und abwehrbereit ist, dann erhöht das natürlich auch die Gefahren von Kriegshandlungen. Deswegen, klar, wir haben nochmal eine neue Situation mit dem Krieg, aber Wir sind schon seit vielen Jahren in einer Situation, wo wir viel mehr hätten tun müssen. Und das haben ja auch ganz klar auch die Forderungen der amerikanischen Präsidenten. Das fing ja nicht erst bei Trump an mit seinen sehr aggressiven und massiven Forderungen, dass Deutschland mehr auch für die NATO tun muss und mehr in dem Bereich sich engagieren muss. Das ist ja, liegt ja auf der Hand. Und das ist leider vernachlässigt worden. Und deswegen bin ich froh, besser spät als nie, dass es da jetzt zu einem doch sehr starken Umdenken gekommen ist.
Umdenken, das ist ja vor allem erstmal in Zahlen ausgedrückt wird. Ne? Wir haben auch diese Woche die große Debatte gehabt, die erste Runde über die 100 Milliarden Sondervermögen, die bereitgestellt werden sollen. Es geht jetzt viel um Geld. Ist das das Hauptproblem der Bundeswehr?
Da mache ich auch mal, würde ich sagen, müssen wir mal Zweifel anmelden. Es ist ja nicht so, als hätten wir bisher überhaupt nichts in die Bundeswehr gesteckt. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war der Etat ja auch so 45, 46, 47 Milliarden Euro jährlich.
Mit mittlerweile über 50 Milliarden sogar schon, so, ja. Also noch vor Ukraine.
Das ist ja nicht nichts. Und wenn ich da unsere Fachleute richtig verstehe, dann hat das auch ganz viel mit Strukturen zu tun, die nicht in Ordnung sind, sodass das Geld, was bei der Bundeswehr ankommt, gar nicht wirklich sich niederschlagen kann in einer besseren Aufrüstung und Ausrüstung. Und deswegen ist natürlich ganz, ganz wichtig, und darauf hat ja auch der Finanzminister in der damaligen Debatte der Sondersitzung, als es dann erstmalig um diese 100 Milliarden Sondervermögen ging, auch darauf hingewiesen, dass das natürlich nur dann Sinn macht, wenn man auch die Strukturen verändert. Also wenn ich 100 Milliarden nehme und die in unveränderte Bundeswehrstrukturen kippe, dann habe ich so den Eindruck, ist das so, als wenn man das Geld nimmt und in einen Eimer mit einem dicken, fetten Loch drin schmeißt.
Also das ist ja eigentlich genau richtig klassische FDP-Aufgabe oder von der Selbstbeschreibung auch, also auch Bürokratie abbauen. Was ja nicht so klassische FDP-Aufgabe ist oder Verständnis, Selbstverständnis, so massiv Schulden zu machen. Sie sind in die Politik gekommen damals mit Guido Westerwelle, der Sie ja damals ganz stark auch mit gefördert hat, der ja auch schon im Prinzip in einer Situation mit der FDP in eine Regierung kam, die irgendwie nicht so richtig passend war für die Programmatik. Ne? Damals hätten Sie gerne Steuern gesenkt und da war die Finanz- und Wirtschaftskrise, es ging erstmal nicht. Jetzt gab es das große Ziel der schwarzen Null und möglichst schnell wieder zurückzukehren. Und jetzt ist Christian Lindner Finanzminister und macht so viel Schulden wie keiner vor ihm.
Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation, in der er da ist. Und da braucht man ihn auch nicht beneiden. Natürlich ist es eine schwierige Situation, wenn man feststellt, dass über 15 Jahre vielleicht noch mehr die Bundeswehr nicht mehr ausreichend ausgerüstet wurde, wenn man natürlich feststellt, dass die Corona-Hilfen, die Maßnahmen extrem viel Geld gekostet haben, wenn wir sehen, dass wir auch ein Sozialsystem haben, das sicherlich nicht perfekt darauf ausgerichtet ist, wirklich die Bedürftigen zu unterstützen, und andere, aber auch die selber auf eigenen Beinen stehen können, stärker zu fördern und zu fordern. Also da ist sicherlich vieles im Argen und das ist keine einfache Aufgabe.
Was sagt uns das über Parteiprogramme und Ziele, die man sich so vornimmt?
Ja, in diesem Fall sehen wir natürlich, also ich glaube, das so krass hatten wir das ja noch nie, dass ein Koalitionsvertrag, der Anfang Dezember letzten Jahres ausgehandelt wurde, in solcher Rekordgeschwindigkeit eigentlich komplett überholt ist.
Mein heutiger Gast, Katja Suding, hat viele überrascht, viele, die sie in der ersten Reihe der FDP gesehen haben, als Vizeparteichefin, als Vizefraktionschefin im Bundestag bis zur letzten Wahl, die klar damit gerechnet haben, die politische Karriere geht weiter, führt vielleicht sogar in ein Ministerinnenamt, aber nein, noch vor der Wahl die Ankündigung, ich steige aus, Schluss mit der Politik. Reißleine heißt das Buch, das sie geschrieben haben, um zu erklären, was da passiert ist. Die Unterzeile, wie ich mich selbst verlor und wieder fand. Katja Suding, jetzt frage ich mal nach dem Stand der Dinge. Wiedergefunden?
Ja, ich habe mich wiedergefunden. Ich habe mein Leben zurück und genieße es tatsächlich. So schön die 11 Jahre in der Politik waren, so sehr ich die auch genossen habe mit ihren Höhen und Tiefen. Aber für mich war es die richtige Entscheidung, da rauszugehen.
Sie sagen, für sich lag es denn an Ihnen oder liegt es einfach auch an diesem Politikbetrieb, dass man sich da vielleicht nicht zwangsläufig verlieren muss, aber dass es eben durchaus passieren kann?
Naja, es ist ja eine Kombination. Also ich als Mensch habe das politische System wahrgenommen, so wie ich es eben wahrnehmen konnte. Andere würden das vielleicht ganz, ganz anders sehen und es würde etwas ganz anderes mit ihnen machen. Also bei mir war es so, dass ich Politik geliebt habe und das unbedingt machen wollte und ich auch wirklich süchtig danach war. Auf der anderen Seite habe ich aber von Anfang an auch gemerkt, dass das Kehrseiten hatte, die für mich als Mensch, als privater Mensch, wirklich schwierig gewesen sind. Also ich habe mich bis zum Schluss nie wirklich wohl damit gefühlt, öffentlich zu sprechen, also Reden zu halten vor vielen Menschen. Da war der schönste Moment tatsächlich immer, wenn ich von der Bühne gehen konnte. Ich habe die Öffentlichkeit auch nie wirklich gemocht. Ich brauchte sie als Politikerin. Weiß ich ja, dass das notwendig ist, da als um Erfolg zu haben, die Öffentlichkeit zu suchen und sie auch zu bekommen. Als Mensch hätte ich darauf sehr, sehr gerne verzichtet. Und ich bin auch jemand, der es gerne harmonisch mag. Also die innerparteilichen Wettkämpfe, die ja mit echt harten Bandagen ausgefochten werden, die haben mir nicht so gelegen. Ich habe mich da manchmal selber ertappt, da mitgemacht zu haben, aber wohlgefühlt habe ich mich damit auch bis zum Schluss nicht. Und das waren eben so Dinge, die am Ende für mich den Ausschlag gegeben haben, zu sagen, so will ich nicht mein Leben lang weiterleben oder noch mehrere Jahre. Ich will da wieder raus, ich will wieder was machen, was mir wirklich liegt.
Gab es denn da so den einen Moment? Sie haben einen Artikel, ein Kapitel überschrieben in Ihrem Buch mit der Zeile, ich will hier raus. Das ist ein bisschen eine Anlehnung vielleicht an diesen ja auch jetzt viel diskutierten Gerhard Schröder, der ja irgendwann mal am Kanzleramt gerüttelt hat und gesagt hat, ich will hier rein. Gab es für Sie so diesen Moment, wo Sie gemerkt haben, nee, das geht nicht weiter, oder war das eher schleichend?
Ja, das war ein schleichender Prozess. Der setzte bei mir Anfang 2020 ein. Wahrscheinlich auch, weil ich im Blick hatte, dass im Ende 2020 bereits die Listen für die Bundestagswahl 2021 aufgestellt werden sollten. Also ich musste mich da wieder mal entscheiden, will ich eigentlich weitermachen oder nicht. Das muss man ja sehr aktiv tun, wenn man sich für einen solchen Listenplatz bewirbt. Und da hatte ich schon erste Zweifel, die ich dann aber weggedrückt habe. Dann war Bürgerschaftswahl in Hamburg, dann kam die Corona-Pandemie im März 2020, da waren wir damit beschäftigt und so habe ich es immer verdrängt, bis es dann irgendwann auch nicht mehr ging und mein Körper mir auch signalisiert hat, es muss jetzt eine Entscheidung her. Und dann habe ich mich eine Zeit lang zurückgezogen, das allererste Mal in 11 Jahren, dass ich 3 Wochen nicht im politischen Betrieb gewesen bin. Und habe dann versucht, mal wirklich zu mir zu kommen und zu gucken, was will ich eigentlich, was ist mir eigentlich wichtig und wie sortiere ich meine Motive, wie sortiere ich das, was ich will. Das ist kein einfacher Prozess gewesen, weil so viele Aspekte da reingespielt haben. Dann habe ich mich aber über den Sommer 2020 dann irgendwann für mich ganz klar entschieden, dass ich nicht mehr kandidieren möchte und habe das dann auch frühzeitig ein Jahr vor der Bundestagswahl auch kommuniziert.
Sie haben da jetzt Ihren Frieden gefunden, obwohl Sie ja auch sagen, Sie sind eigentlich ein politischer Mensch. Sie haben sehr gerne Politik gemacht. Und wenn wir jetzt nicht gerade relativ frisch erlebt hätten, dass eine Bundesfamilienministerin zurückgetreten ist, auch in Nordrhein-Westfalen hatten wir so eine Situation, wo man sich fragen kann, okay, gibt es da offenbar wirklich Strukturprobleme in diesem Politikbetrieb, dass er für Menschen ein normales Leben nebenher mit Familie, mit all den Dingen, die es auch braucht, Sie haben es ja angesprochen, auch mit Momenten der Harmonie, dass das gar nicht möglich ist und dass wir eigentlich nötigerweise auch an diesem System etwas ändern müssten?
Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Es gibt Dinge, an denen kann man, glaube ich, nichts ändern. Wir haben eben schon über das Thema Kommunikation gesprochen, was natürlich einhergeht mit einer gewissen Öffentlichkeit. Als Politikerin muss ich mich erklären. Ich muss kommunizieren mit meinem Wähler. Das gehört einfach dazu in einem demokratischen System, was medienvermittelt ist. Also das wird man nicht per se abstellen können. Aber dennoch kommt es ja auch auf das Wie an. Und da habe ich schon beobachtet, am eigenen Leib, aber eben auch was meine Kolleginnen und Kollegen angeht, wie es in Medienberichterstattung manchmal nicht darum ging, dass man kritisch und mit einer Distanz berichtet, das ist völlig in Ordnung, damit kann auch jeder, glaube ich, leben, sondern dass es da oft auch weit ins Persönliche ging, ins Hämische, ins, ja, wirklich völlig Überzogene. Das wird nochmal potenziert durch die sozialen Medien, da kann sich jeder von uns mal an die eigene Nase fassen und gucken, ob man da wirklich immer den richtigen Ton trifft oder ob man da nicht ein Klima schafft, was viele Menschen davon abhält, überhaupt in die Politik zu gehen, also vielleicht auch Leute, die wir da dringend brauchen würden und andere, dazu verleitet, sie vielleicht wieder verlassen zu wollen und was dann dazu führt, dass die übrig bleiben, die das dickste Fell haben. Aber das sind vielleicht nicht immer die Besten. Also es muss ja nicht einhergehen.
Mhm. Sie haben ja auch, wenn ich das so sagen darf, einen Preis bezahlt. Ich weiß nicht, ob Sie das selber so zuordnen würden, aber Ihre Beziehung, würden Sie sagen, die ist über die Politik kaputt gegangen oder?
Nein, also meine Ehe war schon zu Beginn meiner politischen Karriere zerbrochen. Das hatte damit nichts zu tun. Aber es ist dennoch schwer, persönliche Beziehungen zu führen. Ich habe ja auch zwei Kinder, die sind inzwischen erwachsen. Und auch das war schwierig, Politik und die Kinder unter einen Hut zu bekommen. Gar nicht in dem Sinne, dass die Kinder nicht versorgt waren. Die haben einen Vater, der sich sehr gut um die Kinder gekümmert hat. Also da die hatten das, was sie brauchten. Aber für mich war es auch oft schwierig, auf meine Kinder zu verzichten. Ich hätte sehr gerne sehr viel mehr Zeit mit den beiden verbracht.
Mhm. Wie haben Sie denn diesen Fall der Anne Spiegel im doppelten Wortsinne, der Bundesfamilienministerin der ehemaligen, erlebt? Haben Sie da auch Verbindungslinien ziehen können oder waren da für Sie Dinge doch anders?
Ich glaube, das ist aus meiner Sicht ein anderer Fall. Also man muss und sollte die Debatte darüber führen, wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch in der Politik, übrigens auch in der Wirtschaft, wie die besser gelingt. Das ist eine Debatte, die müssen wir führen und da gibt es auch Stellschrauben, an denen man schrauben kann. Allerdings glaube ich, dass der Fall Anne Spiegel wirklich ein anderer ist. Ich glaube nicht, dass sie über die Nichtvereinbarkeit von Familie und Beruf gestolpert ist, sondern sie hat grobe Fehler gemacht, sie hat nicht die Wahrheit gesagt und ja, natürlich kann es kaum funktionieren, so würde ich das jedenfalls aus den Informationen, die sie selber auch gegeben hat, sagen, vier Kinder zu haben, weg von zu Hause zu sein in einem Bundesministerium in Berlin, dann aber keinen Partner zu haben, der dann einspringen kann und der sich um die Kinder kümmern kann. Aber irgendeiner muss es ja machen.
Katja Suding, die Reißleine gezogen hat, so heißt auch ihr Buch, das jetzt gerade relativ frisch erschienen ist. Eine letzte Frage hätte ich noch dazu, mit Blick auf die Zukunft. Politik never again oder doch nochmal denkbar?
Ach, man soll ja niemals nie sagen, habe ich gehört, aber tatsächlich kann ich mir so gar nicht vorstellen, wieder in die aktive Politik jemals einzusteigen.
Wir schauen weiter auf diesen Tag und da wird es schon in wenigen Minuten heute Mittag eine Entscheidung geben in London über die Frage, wie viele Jahre Boris Becker ins Gefängnis muss. Verurteilt ist er bereits, weil er seine Insolvenz verschleppt hat. Das klingt ja immer so nett. Ne? Konkret hat er wohl in den letzten Momenten nochmal versucht, Geld um die Ecke in Sicherheit zu bringen. Katja Suding, Boris Becker, ein Tennisheld, dessen Fall ja leider das ganze Land über viele Jahre beobachten musste.
Ja, das ist natürlich betrüblich. Also ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber wenn ich mir so angucke, dann denke ich mir, ach Gott, wie schade, wo ist das hingekommen? Wäre das wirklich nötig gewesen?
Was ich ja sympathisch finde, wenn man etwas sympathisch finden darf, was illegal ist. Aber er hat das Geld, das er da zu retten versucht hat, unter anderem seinen Ex-Frauen überwiesen. Das finde ich in gewisser Weise nobel.
Ja, natürlich ist es immer nobel, wenn man seinen Ex-Partner unterstützt, anstatt sich dem zu entziehen, was ja auch durchaus vorkommen soll, wie ich gehört habe. Aber dennoch rechtfertigt das natürlich, das haben Sie ja auch klar gesagt, nicht Steuern zu hinterziehen und Gesetze zu brechen. Das ist ja völlig klar.
Wir haben ja gerade über den Hochleistungsbetrieb Politik geredet. Vielleicht gibt es da ja auch so manche Mechanismen, die gar nicht so anders sind. Ne? Also vor allem auch natürlich die Gnadenlosigkeit der öffentlichen Beobachtung, dass man auch mitunter ganz schnell irgendwo im Scheinwerferlicht steht und damit dann in gewisser Weise auch klarkommen muss.
Ja, das ist als Sportler bestimmt auch schwierig und da wird es auch ganz unterschiedliche Typen geben. Die einen werden damit gut zurechtkommen, die anderen nicht. Also ich glaube, für mich wäre es im Sport schwer gewesen, mit dem Druck klarzukommen, auf dem Platz zu stehen im Falle von Boris Becker oder als Fußballer auf dem Fußballplatz und mit diesem Druck umzugehen, jetzt in dieser Sekunde Höchstleistung abzurufen und das ja auch unter den Augen der Nation mit durchaus starken Emotionen, wenn es dann schief geht.
Die Augen der Nation, ich weiß nicht, ob so sehr wie damals in Wimbledon, aber doch sicherlich mit großer Aufmerksamkeit sind dann heute darauf gerichtet, wie viele Jahre es gibt, dass er komplett drumherum kommt, also wirklich ins Gefängnis zu gehen, das erscheint unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, Frau Suding. Ich finde es immer so schwer vorstellbar, wenn man so eine Person des öffentlichen Lebens sich dann so ganz konkret in einer Gefängniszelle vorstellt. Ich wäre, glaube ich, echt ein schlechter Richter, weil ich wahrscheinlich dann doch so ein bisschen an alte Zeiten denken würde und da so einen kleinen Bonus mitgeben würde.
Ja, einfach ist das bestimmt nicht. Und es gibt vielleicht Richter, die würden einen Bonus mitgeben. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass genau das Gegenteil passiert, eben um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, dass man einen Promi-Bonus verteilt, dass dann auch ein Malus verteilt wird. Ich glaube, da gibt's beides. Und da kann ich Boris Becker und dem ganzen System nur wünschen, dass das wirklich fair und richtig abläuft.
Ein Thema noch für uns heute, die Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen. Kein neues Thema, aber eine neue Studie, die es gibt, nämlich von der Bertelsmann Stiftung. Mit der Kernaussage, auf das gesamte Erwerbsleben gerechnet, können Frauen sich nur etwas mehr als halb so viel Bruttoeinkommen erarbeiten wie Männer. Katja Suding, überrascht Sie das nach wie vor, würde ich sagen?
Ja, überraschend tut es mich nicht, aber es betrübt mich. Also ich glaube nicht, dass es das ist, was sich Frauen und vielleicht auch Männer wünschen.
Die Bezugsgröße, man könnte ja immer denken, ja gut, das sind halt langsame gesellschaftliche Veränderungen, die da stattfinden, aber die Studienmacherinnen und Studienmacher haben da im Prinzip so als Zielgruppe die 1985 Geborenen genommen. Und also insofern reden wir schon in der Tat über Gegenwart, über Menschen, die jetzt so Mitte 30 sind und natürlich so langsam auch weiter ins Leben kommen. Was ich ganz interessant fand, das ist eben auch eine Erkenntnis dieser Studie, dass diejenigen, die in dem klassischen Familienmodell sind, dass bei denen das Risiko geringer ist als bei Alleinerziehenden mit Kindern. Okay, das mag vielleicht noch nicht so überraschen, aber dass auch sozusagen generell Alleinstehende ohne Kinder schlechter dastehen. Was ja deutlich macht, offenbar wird da, und das sagen die Studienmacher auch von staatlicher Seite, das klassische Modell noch stark befördert.
Ja, dafür gibt es ja auch ganz klar steuerliche Fehlanreize, die man ausmachen kann.
Welche zum Beispiel?
Mich hat es tatsächlich ein bisschen gewundert, dass in den klassischen Familien der Effekt kleiner ist. Ich glaube aber trotzdem, dass er spürbar da ist. Und dafür hätte ich jedenfalls eine Erklärung. Steuerlichen Fehlanreize, die auch dann ja auch wirklich negative Auswirkungen haben auf eine Berufstätigkeit, die dann vielleicht nicht oder nur eingeschränkt stattfindet und damit natürlich auch auf das Erwerbseinkommen von Frauen. Das sind, wissen wir ja alles, die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Das ist das Ehegattensplitting, was ja umso größeren Effekt hat, je stärker die beiden Ehepartner unterschiedlich verdienen. Also wenn der eine besonders viel verdient, der andere besonders wenig, in vielen Fällen ist es dann die Frau, die weniger verdient, dann ist das Splitting höher, als wenn beide annähernd gleich verdienen. Und dann ist dann auch die Steuerklassenkombination aus Steuerklasse 3 und Steuerklasse 5, da will man ja auch jetzt ran. Ist ja so, dass der Partner, auch da meistens die Frau, der weniger verdient, Steuerklasse 5 bekommt, dadurch seinen Freibetrag an den Besserverdienenden abgibt und dann auf dem Lohnzettel, also als Netto, echt wenig steht, was natürlich mindestens einen psychologischen Anreiz gibt, vielleicht auch weniger zu arbeiten.
Und im Strich wird das ja wieder ausgeglichen, ne? Aber genau. Der psychologische Effekt ist natürlich in der Tat da. Ich meine, Sie haben es schon deutlich gemacht, es gibt da Stellschrauben. Interessant, wie schwer es offenbar ist, politisch jetzt auch selbst mit neuen Mehrheiten daran zu drehen.
Ja, weil das ist, weil es da eben auch keine klare Haltung gibt zu diesem Thema. Also auch in meiner Partei, der FDP, ich habe mich ja lange innerhalb der FDP dafür eingesetzt, dass wir rangehen ans Ehegattensplitting, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass das negative Auswirkungen darauf hat, dass Frauen weniger ins Erwerbsleben gehen mit den vielen negativen Folgen für ein Weiterleben, ein Unterhalt nach der Trennung, auf das, was jetzt auch in der Studie angesprochen wird, also das gesamte Lebenserwerbseinkommen. Und ich konnte mich da aber bisher nicht durchsetzen und ich kenne ja auch die Argumente der Gegner. einer solchen Abschaffung des Ehegattensplittings. Das ist auch keine einfache Entscheidung. Da gibt es eben keine klare Haltung und damit eben entsprechend auch keine Mehrheiten, sodass da im Moment wenig passiert. Aber immerhin passiert ja was bei der Abschaffung der Steuerklassenkombination 3 und 5. Da ist man sich ja einig im Koalitionsvertrag.
Katja Suding sagt das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ehemalige FDP-Politikerin, Autorin des Buches Reißleine, mit dem sie beschreibt, warum sie die Politik verlassen hat, Kommunikationsberaterin heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit hier in dieser Stunde.
Ich danke Ihnen.